Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Inside Moin, ich bin der Manu, ihr hört den täglichsten Spiele-Podcast der Welt. Und heute habe ich nicht nur einen, sondern gleich zwei Gäste am Start, die beide auch schon öfter mal hier waren, aber schon teilweise jahrelang nicht mehr. Zum einen der wunderbare Andreas. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Du bist auch im Internet bekannt, aber vor allem inzwischen arbeitest du für das ZDF beim Heute-Journal und bei Heute Plus und bist früher auch immer gerne hier bei Nintendo-Themen dabei gewesen. Da haben wir uns auch öfter schon irgendwie mal getroffen in diesem Kontext. Warst aber letztes Mal, glaube ich, zu Gast, da ging es um Filme und Inszenierung und so weiter. Da hast du mit Daniel ein Buch besprochen und davor mit mir über die Verbindung aus Film und Spiele. Und das passt ja auch heute ganz gut zum Thema.
Ja, absolut. Es ist echt schon so lange her, dann ist es wirklich Zeit. Freut mich, dass ich wieder da sein darf.
Sehr schön. Herzlich willkommen und auch zugeschaltet der wunderbare Bruger, bekannt unter diesem Pseudonym von YouTube und Twitch natürlich. Guten Morgen. Auch ein schönes Hallo an dich.
Mir geht's jedes Mal genauso. Dankeschön, dass ich mal wieder da sein darf. Hallo.
Du warst, glaube ich, das letzte Mal da, als wir bei dem E3-Event waren von Nintendo. Habe ich mal geguckt. Der jährt sich jetzt fast. Da hatten wir über Zelda gesprochen, über Breath of the Wild. Und bin mal gespannt, was sich dieses Jahr
da wieder tut. Klingelt ein bisschen.
Wir reden aber heute, trotz dass ihr beide große Nintendo-Fans seid, nicht über Nintendo, sondern über ein Sony-exklusives Spiel, nämlich das neue Spiel von Quantic Dream, namentlich Detroit Become Human, ist für die PS4 exklusiv erschienen und Quantic Dream kennt ihr sicherlich von Spielen, die in einer ähnlichen Machart gemacht worden sind. Der Name David Cage ist einer dieser Namen in der Videospielbranche, der dann immer als Autor oder Director auftaucht bei dieser Art von Spielen. Ihr kennt Beyond Two Souls wahrscheinlich oder eben auch die alten Klassiker wie Fahrenheit, Indigo Prophecy. Und das bekannteste dürfte wahrscheinlich Heavy Rain sein, über die wir hier natürlich auch gesprochen haben. Und Bruger, vielleicht magst du mal so kurz beschreiben, Detroit, falls es jetzt wirklich jemand noch gar nicht mitbekommen hat, was ist denn das neueste Werk von David Cage? Um was geht's denn da?
Also Detroit, mal vorzugreifen, also es gab damals so eine Tech-Demo auf der PlayStation 3, die nannte sich Kara. Mhm. Ich glaube, das war zur Zeit von Heavy Rain, wenn mich nicht alles täuscht. Sieht man übrigens ganz gut in dem Spiel, nochmals Bonusvideo. Und da geht es um künstliche Intelligenz, die uns vielleicht irgendwann sogar mal überflügeln wird, wie man das ja schon aus verschiedenen Filmen oder ja Literatur eben kennt. Jetzt beispielsweise iRobot, Ghost in the Shell und so weiter. Oder auch Skynet, wenn man es ganz böse nimmt. Und das ist eigentlich ein ganz interessanter Ansatz, einem das vielleicht so ein bisschen näher zu bringen, so dieses Vermenschlichen von KI. Aber darüber reden wir jetzt, ja. Es ist für mich leider nicht ganz so befriedigend, wie man es gerne hätte wahrscheinlich.
Ja, die Grundprämisse ist auf jeden Fall das mit Abstand herausragendste Merkmal, aber auch die technische Umsetzung, Andreas. Gerade das ist ja was bei Quantic Dream immer sehr im Vordergrund steht. Die grafische Darstellung und vor allem die technische und die filmische Inszenierung, die diese Art von Spielen dann immer innehaben. Bei Detroit ist es, glaube ich, nochmal ein neuer Meilenstein geworden, oder?
Ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Also mein Fazit wäre auch insgesamt, dass ich nicht ganz so überzeugt bin von dem Spiel, aber von dem Spiel als Gesamtpaket, wenn man auf die Technik nur achtet, die ist brillant. Also das ist wirklich grandios, wie die Grafik aussieht. Das ist natürlich auch erkauft durch eine sehr, sehr, sehr beschränkte Bewegungsfreiheit. Also es sind alles winzige Schlauchlevel. Man wird sehr gut geführt, wie in guten Videospielen üblich, aber wenn man mal bewusst versucht, wieder rauszugehen aus dem Haus, in dem man jetzt vielleicht was untersuchen soll, was finden soll, dann kommen sehr oft so rote Schranken und dann kann man da nicht weitergehen. Also die Areale sind relativ klein, man ist nicht wirklich frei in seinen Bewegungen, aber dafür eben sind die Grafiken also fantastisch und gerade auch das ist natürlich besonders wichtig, eben um auch eine emotionale Nähe zu den Figuren aufzubauen. Einige dieser Figuren, die man trifft, denen wird man doch emotional, denen kommt man sehr nahe. Allein auch durch die gute Schauspieler, durch gute Stimmen und eben die fantastischen Grafiken.
Ja, das Motion Capturing ist wirklich nochmal auf eine Qualitätsstufe gesprungen. Ich finde, dass man die Schauspieler in Heavy Rain auch schon ganz gut erkannt hat, wenn man sie aus ihren echten Rollen aus TV-Serien oder Filmen eben kannte, konnte man die schon ganz gut erkennen. Aber David Cage, also der Regisseur sozusagen dieser Spiele, hat halt oft dieses Problem gehabt, dass die Technik noch nicht so weit war, wie die Inszenierung sein müsste, um diesem Spiel das glaubhaft darzustellen. Also die Technik war den Spielen halt oft im Weg. Und bei Detroit habe ich jetzt zum ersten Mal so dieses Gefühl, ja, dieses berühmt-berüchtigte Uncanny Valley, also diese Bezeichnung, dass eine Videospielfigur so realistisch dargestellt wird, dass sie eigentlich schon wie ein Fotorealismus daherkommt und glaubwürdig als menschliche Figur dir irgendwie entgegenwirkt. Aber dann so perfekt ist, dass sie eben nicht durch die Stilisierung einer Videospielfigur Emotionen ausstrahlt, sondern kalt wirkt. Ja, das nennt man eben dieses Uncanny Valley. Und ich finde, dass Detroit da nur sehr selten reinrutscht in dieses Tal, dass es in den meisten Situationen inzwischen so weit fortgeschritten ist durch das Motion Capturing auch wirklich einzelne, das Zucken der Augen, die Augen orientieren sich, die Pupillen wackeln, die Lippen sind irgendwie am Vibrieren, wenn jemand irgendwie Traurigkeit ausstrahlt. Ich finde, dass es in Detroit besonders gut gelungen ist. Warum die Figuren Emotionen haben, ist immer noch ein großes Problem, finde ich. Und wie Emotionen hier dargestellt werden. Press X to cry, so nach dem Motto. Aber wenn sie dann diese Figuren darstellen und wenn die Figuren emotional werden, das ist zumindest glaubwürdig dargestellt, weil die Schauspieler wirklich durch die Bank weg hin sehr gut gecastet und sehr gut gecaptured wurden. Ja. Also ich glaube, da sind wir uns einig, oder?
Ein Knackpunkt gibt's leider, die deutsche Sprachausgabe, die passt leider nicht immer wie die Faust aufs Auge. Aber kleiner Spoiler, ich habe geheult am Ende. Ich habe echt geweint, weil ich habe jetzt, ohne was vorwegzunehmen, ich habe für mich das beste Ende und wahrscheinlich auch das beste insgesamt. Und das ist so rührend. Also du kannst nicht anders. Ich hab echt Tränen in den Augen gehabt und mir ist so ein Männertränchen gelaufen. Also es war so ergreifend einfach, wie Kara, also gerade Kara ist so mein Liebling. Ich meine, Marcus, ja gut, ist halt so der Boss, ja, so der Alpha-Android, wenn man so will, der Chef des Ganzen. Und ja, Connor ist halt so ein bisschen so, fand ich so ein bisschen fast schon Slapstick-mäßig lustig, weil er sagt, ja, ich bin auch voll programmiert. Und gerade mit ihm habe ich ehrlich gesagt immer alles so ein bisschen falsch gemacht mit Absicht, weil ich das sehr lustig fand.
Dann lass uns doch an der Stelle kurz einhaken. Das sind nämlich die drei, die du gerade genannt hast, die drei Protagonistinnen und Protagonistinnen des Spiels. Man spielt nämlich nicht nur eine Figur in dieser, ich würde es mal grob als Adventure bezeichnen. Also man geht mit Figuren an bestimmte Lokalitäten, an bestimmte Szenen, vollführt dort Handlungen aus, interagiert mit Objekten. Das würde ich jetzt als großes Ganzes irgendwie noch so als Adventure bezeichnen. Und diese drei Figuren, die wechseln sich dann immer so hin und her ab. Also du spielst mal Kara, mal Connor, das ist ein Polizist quasi, ein Cop. Kara ist ein Haushaltsroboter und Marcus ist so was am Anfang so eine Art auch Haushaltsroboter, aber der ist ein Altenpfleger sozusagen. Der kümmert sich um einen reichen Maler, der im Rollstuhl sitzt, der von seinem Sohn verlassen wurde sozusagen. Und Marcus ist sozusagen dann sein Haushaltspfleger, macht ihm das Essen und so weiter. Das sind die drei Hauptfiguren und die Prämisse des Spiels ist, wann ist ein Mensch, beziehungsweise wann ist ein Android menschlich? Dieses ganze Thema Transhumanismus, künstliche Intelligenz, wann wird sie sich ihrer selbst bewusst? Wann sind Maschinen nicht mehr nur einfach Diener und arbeitende Maschinen, sondern eben durch Emotionen und durch vielleicht auch empathisches Handeln dazu fähig, als Lebewesen angesehen zu werden? Und diese Grundprämisse, Andreas, ist eigentlich das, was mich hauptsächlich an Detroit interessiert hat, weil natürlich gibt's zu diesem Thema schon wahnsinnig viel. Also von Blade Runner bis Ghost in the Shell ist es ein Thema, was uns schon seit den 70er, 80er Jahren irgendwie im popkulturellen Bereich natürlich begleitet. Und das muss man schon sagen, David Cage bedient sich da sehr mit großen Händen an Vorlagen vom Android, der abtrünnige Androiden jagt, Blade Runner, bis hin zu eben Figuren, die irgendwie Muttergefühle entwickeln. Also da ist jetzt nichts Neues dabei, leider. Das ist schon so die erste Enttäuschung für mich gewesen. Aber
wie ging's dir denn da? AI zum Beispiel von Steven Spielberg, der war auch sehr authentisch, der Junge, aber war auch ein bisschen übertrieben. Also ich weiß nicht, das ist, wer sich vielleicht ein bisschen mit Psychologie auseinandersetzt, kennt ihr Alexithymie? Das ist eben dieses Unvermögen, Gefühle definieren oder empfinden zu können. Ja. Und dementsprechend wird es ja auch als Mensch anerkannt. Ich meine, wir sind ja meistens so gepolt, dass wir Mimikrie betreiben, wir machen andere nach, um somit halt eben, ja, dieses Lachen zum Beispiel, dass man aus Verlegenheit lacht, das ist ja dieses, so ein Mimikrie, dass man sich halt Sympathien verschafft. Und wenn das jetzt eine Maschine macht, woran merkst du dann, dass die Maschine das auch nicht so meint oder nicht so empfindet? Das ist nämlich genau die interessante Frage, aber das wird leider nicht sehr tiefgründig behandelt. Das gab es auch in Soma beispielsweise, wenn das jemand kennt, Nachfolger von Frictional Games hier Nija. Die sind auch ein bisschen mehr in den Kern gegangen, aber ich finde leider, es wird nur so ein bisschen an der Oberfläche geschabt. Und weil du ja gesagt hast, 3 Personen spielt man, die Androiden sind, ich finde es auch sehr schade, dass man nicht einen Menschen spielt.
Ja, das hätte die Perspektive auf jeden Fall noch erweitert, Andreas, ja.
Ja, also ich finde einige Momente finde ich ganz anregend. Also ganz am Anfang, wenn man Connor zum ersten Mal begegnet, das ist, glaube ich, das allererste Kapitel im Spiel, dann ist er im Aufzug und wartet. Und was macht er? Er ist ein Android, er dürfte eigentlich keine Emotionen großartig empfinden, aber er spielt mit einer Münze. Das ist eine... Das ist natürlich ein Anzeichen von Nervosität oder Langeweile. Also allein in diesen kleinen Momenten, und das ist ja der erste Moment im Spiel wirklich, da wird man schon angeregt, drüber nachzudenken, hier, Moment mal, das ist ja eine Maschine. Ist dem jetzt langweilig? Warum macht er das? Also er spielt natürlich unglaublich geschickt mit dieser Münze, so wie nur ein Android es machen könnte, rollt die so über die Finger und so und schnipst es hin und her ganz schnell. Ja, also diesen Einstieg finde ich grandios, weil sofort denkt man drüber nach, hey, Moment mal, das ist doch ein Widerspruch. Und dann ist man gleich schon drin. Dieses Thema dann weiter ausgespielt wird, das gefällt mir meistens überhaupt nicht mehr gut, weil das passiert dann doch eher so mit dem Holzhammer. Diese subtilen Momente, die weichen dann diesen großen ethischen Entscheidungen, und dann muss man eben ich meine, wir kommen ja um gewisse Spoiler-Elemente nicht drumherum. Also ich sage mal so, es braut sich in der Gesellschaft ein Konflikt auf, ja. Und im Grunde genommen geht es dann um die Frage, haben Androiden Rechte oder sollten die Rechte haben? Und sollten die gleichen Rechte haben? Und sowas. Und da, ich finde, das wird je näher man dem Ende kommt des Spiels, desto weniger subtil ist es und desto mehr ist das dann so brachial. Also weniger 2001 Odyssee im Weltraum, weniger Blade Runner und am Ende ist es einfach mehr Terminator und so. Ja, also dabei fängt es eben so schön subtil an. Das finde ich schade. Das ist ein bisschen verschenkt, finde ich.
Man muss ein bisschen dazu sagen, dass jeder das Spiel auch komplett anders erlebt, weil natürlich der Kern dieses Spiels ist, im Gegensatz zu den Vorgängerspielen, die ich jetzt mal in dieses Genre zeichnen würde, bei Heavy Rain und bei Beyond Two Souls hattest du ja auch schon die Möglichkeit, wie eben auch bei aktuellen Telltale-Spielen, dass du in gewissen Situationen Entscheidungen triffst und dann entwickelt sich die Story in einen anderen Bereich. Das hast du in deinem Bericht ja auch schön gezeigt, Andreas. Gerade bei Heavy Rain gab es Situationen, egal was du da gemacht hast, es lief immer aufs Gleiche raus. Bei Telltale war das auch jahrelang so. Das ist auch erst jetzt in letzter Zeit verstärkt so geworden, dass es wirklich auch mal Entwicklungen gibt, auch Charaktere, die wirklich mal in eine andere Richtung gehen. Und Detroit, da muss man das Spiel wirklich loben. Zumindest dieser Ansatz ist David Cage diesmal wirklich nahezu perfekt gelungen. Es ist er ist noch mal einen Schritt weiter gegangen und hat gesagt, er macht nicht einfach nur einen interaktiven Film, dass man eine Entscheidung trifft und dann lebt man damit, sondern er präsentiert das Ganze dir auch noch in einen spielerischen Kontext, dass du wirklich komplett offengelegt bekommst nach einer Szene, welche Entscheidung du getroffen hast. Also du siehst quasi in den Writers Room von Quantic Dream rein. Nach einer Szene siehst du, hier bin ich abgebogen. Wenn ich da jetzt nicht das Geschirr gewaschen hätte mit Kara, sondern irgendwie die andere optionale in den ersten Stock gegangen wäre, dann hätte ich irgendwie diesen Weg gehabt. Und du kannst dann immer wieder auch zurückgehen und dich anders entscheiden. Und diese Entscheidung, das wirklich in dem Spiel dem Spieler und den Spielerinnen so dermaßen offen zu präsentieren und zu sagen, du kannst sogar einzelne Checkpoints laden und dich an der Stelle anders verhalten, um zu gucken, wie die Geschichte dann läuft. Das finde ich eine sehr interessante Weiterentwicklung von Quantic Dream, dass sie eben nicht mehr sagen, wir behalten jetzt hier diese Illusion, weil das ist deine Geschichte, du bist der Regisseur, sondern sie geben dir quasi das Schnittwerkzeug in die Hand.
Das finde ich auch sehr super, ja.
Also fandest du das positiv? Weil es wird ja sehr gemischt wahrgenommen, diese Offenlegung der Struktur quasi, die dahinter liegt.
antworte einfach mal. Also ich finde es ganz konsequent, dass sie es so machen, denn es ist ja eine Fortführung dessen, dass auch während der Kapitel bestimmte Wahrscheinlichkeiten, dass ein Fall eintreten wird oder dass man Sachen freigeschaltet hat, das wird alles eingeblendet. Also im Grunde genommen hat man bestimmte Informationen, werden einfach in das Spielgeschehen, in das, was die Figuren sehen, eingeblendet, weil sie eben Androiden sind. Genau deshalb, glaube ich, hätte es nicht funktioniert, eine von den drei Figuren oder eine vierte Figur als menschliche Figur zu haben, weil die Androiden eben nun die Welt anders sehen und es überhaupt nicht inkonsequent oder komisch ist, wenn bei Connor zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit, dass ein Abweichler, ein Android, der gegen sein Programm verstoßen hat und Menschen gefährden will, dass man den irgendwie umstimmen kann oder so. Also diese ganzen, es ist ein Spiel, was eben sehr viel transparent macht, auch eben, was man da findet. Man muss eben sehr viel Hinweise sammeln und so ist dann auch dieses Flussdiagramm am Ende, finde ich, nur konsequent. Ich persönlich, ich war unglaublich enttäuscht zu sehen, durch diese Flussdiagramme zu sehen, und insofern ist es dann ein Schuss in den eigenen Fuß für Quantic Dream, wie wenig Auswahlmöglichkeiten es gibt. In den allermeisten Kapiteln, da ist ja jede, wenn ich das so sagen darf, jeder Pups ist als unterschiedlicher Ast in diesem Flussdiagramm aufgeführt, und es ist einfach viel, viel zu wenig. Und deswegen hätte man es nicht transparent machen sollen.
Ich gebe dir recht, ich habe auch alles gleich wieder weggeklickt, also ich habe mir das gar nicht erst lange angeschaut, aber bei mir zum Schluss habe ich ganz eminent gemerkt, dass es halt wirklich mit Connor, also bei mir überhaupt keine Handlungsstränge mehr gab. Der ist komplett außen vor gefallen, weil ich mich halt ganz speziell für eine bestimmte Richtung entschieden habe, also ich will jetzt auch nicht spoilern. Und dementsprechend ist zum Schluss, wo man dann gesehen hat, die ganzen Abzweigungen bei Connor war irgendwie dann noch ganz unten eine gerade Linie zu einem finalen Resultat, und das war's dann bei mir.
Ja. Aber die Vielfalt ist wirklich extrem. Wenn man da ein bisschen Bock drauf hat.
Ja, die ist riesig.
Also bei Telltale bin ich ja immer, dass ich sage, nee, ich will das eigentlich gar nicht wissen. Ich möchte meine Geschichte, das desillusioniert mich nur, wenn ich dann sehe, dass halt Charakter A mit Charakter B ausgetauscht wird, die Lines aber die gleichen sind. Aber hier bei Detroit, wenn man gerade im letzten Drittel ist, so unfassbar viel unterschiedliches Zeug noch drin, da gibt's Timelines, die du überhaupt gar nicht erreichen kannst, wenn du in den ersten 3-4 Szenen irgendwas gemacht hast. Also ich habe dann noch mal ganz weit zurückgegriffen, und es gibt du musst mit einem Charakter mal flüchten, und wenn du da erwischt wirst, bekommst du eine komplett andere Szene. Ja, dann bist du wirklich in Gefangenschaft der Menschheit und so weiter und so fort. Da entwickeln sich 20, 30-minütige Kapitel, die du vorher gar nicht gesehen hast. Und wenn du aber es schaffst zu flüchten, bekommst du eine völlig andere Geschichte mit völlig anderen Aufgaben und einer ganz anderen Timeline, die sich da weiterentwickelt. Und es geht sogar so weit, dass halt einige der Hauptnebenfiguren direkt in der ersten oder zweiten Szene auch sterben können, und dann kommen die halt gar nicht mehr vor. Also das gibt's schon auch, und es ist natürlich eher so gedacht als, das kannst du mal ausprobieren und gucken, wie sich die Geschichte entwickelt. Aber gerade bei Connor ist mir das auch extrem aufgefallen, dass dir dann manche Wege wirklich verschlossen bleiben, weil du halt die Sympathien von bestimmten Charakteren nicht erreicht hast oder dich so und so entschieden hast. Also das Ding ist halt, du musst da wirklich Spaß dran haben, nach dem ersten Durchspielen nochmal in die Geschichte einzutauchen, andere Wege auszuprobieren. Und ich hätte es tatsächlich aber von meiner, also so, ich kann es zwar lobend erwähnen jetzt, dass das so ist, aber ganz ehrlich, ich hätte mir lieber gewünscht, dass diese Energie, die darauf verflossen ist, in die Geschichte geflossen wäre und mir stattdessen lieber eine stringente, eine schlüssigere Geschichte erzählt, als das, was da so bruchstückhaft halt irgendwie immer wieder dann ja auch passen muss wie Puzzlestücke. Das ist so ein bisschen das Problem an der Geschichte.
Ich wollte es auch gar nicht so in Abrede stellen, dass man natürlich eben ganz viel beeinflussen kann. Das ist ja nun auch nun mal der Anspruch des Spiels. Aber was mich so stört an diesem Flussdiagramm, ist, dass wirklich also jede Lappalie ist ein eigener Handlungsstrang. Ich nehme mal eine frühe Szene und belanglose Entscheidungen. Insofern ist das kein Spoiler. Eine der ersten Szenen mit Markus, eben also diesem Androiden, der diesen älteren, reichen Maler pflegt und betreut. Dem macht man Frühstück, und dann sagt der Maler: Markus, du hast jetzt mal ein bisschen Zeit, mach mal was für dich. Und dann kann man entweder Schach spielen, man kann ein Buch lesen oder man Klavier spielen. Wenn man sich für ein Buch entscheidet, dann hat man dort die, ich glaube, die Wahl aus 3 Büchern. Wenn man Klavier spielt, dann hat man die Wahl aus, ich weiß nicht, also mindestens 3 verschiedenen Stücken und spielt es dann nach. Schachspielen habe ich nicht probiert. Aber jedes dieser 3 Stücke, die man auf dem Klavier spielen kann, ist ein einzelner Handlungsstrang in diesem Flussdiagramm. Und damit macht er sich das einfach kaputt, weil er wirklich alles, auch wirklich jedes kleine Fitzelchen in diesem Flussdiagramm aufführt und dadurch wird es einfach, das sind so Sachen, da führt er dieses Flussdiagramm ad absurdum, weil es auch überhaupt, das hat überhaupt keinen spielerischen Wert für den Spieler zu sagen, oh, jetzt probiere ich aber mal was Melancholisches zu spielen und guck mal, wie der Maler darauf reagiert, weil er reagiert nicht drauf. Das ist einfach nur Schinden, das ist einfach dem Spieler vorzutäuschen, es gibt ganz viel auszuwählen und alles hat einen Einfluss und es schindet sozusagen, es macht bläht diese Flussdiagramme künstlich auf und das ist schade.
Ich finde es übrigens nicht so, dass es einem was vortäuscht, sondern es gibt dir die Möglichkeit, du musst ja nicht. Also entscheidend sind natürlich die Dinge, wo du wirklich deine Hand anlegst oder eben auch nicht. Aber ich finde das jetzt nicht wirklich ein Kritikpunkt, ehrlich gesagt. Was für mich wirklich ein Kritikpunkt war, wieder mal, wie bei allen Spielen von Quantic Dream in Deutsch, weiß jetzt leider nicht, wie es in Englisch ist, aber die Substantive oder die Adjektive, die du auswählen kannst, die sind so nichtssagend, die sind wirklich so nichtssagend.
Bei den Gesprächsoptionen meinst du jetzt, oder?
Ja, also jetzt auch Handlungen, was. Also jetzt ohne zu spoilern, dann einer der Charaktere, der hat die Möglichkeit, entweder nichts zu tun oder zu schießen, ja. Und ich war ja die ganze Zeit passiver Widerstand. Ich war so ein bisschen auf Gandhi und habe gesagt, okay, ja. Ich habe wirklich damit auch wirklich das beste Ergebnis für mich erzielt. Aber es war in dem Moment halt wirklich, wirklich schlimm. Also es war eine Stresssituation. Es war ein kurzer Moment, den ich hatte zum Entscheiden. Und ich habe mich dann entschieden fürs Schießen. Und was macht die Person? Die schießt natürlich direkt ins Herz. Du hast nicht mal die Möglichkeit gehabt zu entscheiden, ich schieße ihm ins Bein oder ich schieße ihm in die Schulter. Ja. Und das hat mich so aufgeregt, weil das wurde mir später dann wieder so madig vorgekaut. Und ich habe mir auch gedacht, das ist so ein Mist, ganz ehrlich. Und das hast du wirklich ständig. Dann hast du so Gesprächsoptionen, da kannst du zum Beispiel, da bedroht dich einer mit einer Waffe. Und du sagst dann, okay, jetzt habe ich auch Waffe als Möglichkeit. Und anstatt das, was würdest du jetzt in dem Moment sagen? Du würdest wahrscheinlich sagen, ja, nimm die Waffe runter. Was macht mein Charakter? Zieht eine Waffe und richtet die auf den anderen, der eine Waffe auf ihn. Es ist total bescheuert. Du kannst das nicht absehen. Und das ist das, was mich aufregt, was es vielleicht auch ein bisschen spannend macht. Aber das nimmt mir so ein bisschen die Freude, ehrlich gesagt. Weil ich denke mir dann jedes Mal, verdammte Axt, das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte was anderes. Und das ist halt so oft vorgekommen, dass ich mir so in die Faust gebissen habe, weil ich so sauer war, weil es einfach nicht so gelaufen ist, wie ich wollte. Also ganz, ganz schlimm. Ich weiß nicht, wie es im Englischen ist, wie gesagt, ob es da besser ist, ob die Worte da mehr das beschreiben, was dann im Endeffekt dabei rauskommt, oder?
Es ist nicht ganz so schlimm wie bei L.A. Noire, aber, aber es ist schon so, dass man Entscheidungen falsch einschätzt, wie dein Charakter reagieren wird. Und das liegt halt auch begründet, in dieser Art, dass halt alle Charaktere immer alle Möglichkeiten irgendwie haben. Dadurch gibt's meistens für meinen Geschmack viel zu viele Extremsituationen. Also das ist so ein typisches David Cage-Problem. Ja. Immer wenn du irgendwas machst, ist gleich alles am Eskalieren. Es gibt natürlich auch diese ruhigen Momente am Anfang, dass du irgendwie den Haushalt machst und so, wie man das bei den Spielen kennt, die dann so ein bisschen die Szene etablieren. Aber immer, du kannst dir sicher sein, nach 1,5 Minuten, nach 2 Minuten bricht alles aus im völligen Chaos. Irgendein Psycho, irgendwas geht völlig schief. Verfolgungsjagd, Action pur, irgendjemand stirbt. Es ist immer gleich die Höchststufe der Eskalation. Und auch wenn Leute irgendwie mal auf der Flucht sind, sind immer gleich irgendwie alle hinter dir her oder es ist eine komplette Vollkatastrophe. Und das, finde ich, ist ein bisschen too much bei diesem Spiel.
Total.
Es ist ein schöner Flow durch dieser Wechsel dieser 3 Charaktere. Und am besten gefallen hat mir da eindeutig die spielerische Welt von Connor. Connor ist ja der Polizist und ich hätte mich gefreut, das ganze Spiel nur mit ihm zu spielen, weil er ist eigentlich der interessanteste Charakter, auch aus dem spielerischen Aspekt, weil David Cage da so ein bisschen so einen Detektivmodus eingebaut hat. Also kann man sich so vorstellen, wie bei den Telltale-Spielen mit Batman. Du hast dann so einen Scanner. Es ist ja ein Android, das heißt, du scannst dann nach Blutspuren, musst dann irgendwie so à la Witcher, Batman-mäßig, Detektivmodus irgendwie rekonstruieren, wie dieser wie diese
ganz Tage. Ganz kurz anwerfen, Connor ist übrigens der einzige Charakter, der nicht sterben kann. Der wird nämlich wieder neu geschaffen. Also der kommt da wieder als Mark 2, 3, 4 und so weiter. Also die anderen können alle sterben, aber eher nicht.
Naja, das habe ich mich auch gefragt. Also das kein Spoiler, das ist von der Technik begründet. Also die Story ist ja, dass die Androiden aufwachen quasi und sich selbst ihrer bewusst werden. Das passiert bei Marcus und bei Kara. Und Connor ist ja quasi noch im Android-Zustand. Und das heißt, wenn er in diesem Zustand stirbt, dann wird seine Software einfach wieder in ein neues Androiden-Modell geladen und dann kommt er halt einfach wieder. Und das kann bei den anderen Androiden, wenn die sterben, sind sie halt deswegen immer traurig, weil dann quasi diese erwachte Version stirbt, aber das Grundmodell kann ja auch nicht sterben. Also man sieht ja auch andere Charaktere, die aussehen wie Kara und so weiter, die dann halt in dieser Welt auch existieren, die aber halt nicht ihre aufgewachte Persönlichkeit schon haben. Also das ist so der Unterschied, warum das bei Connor immer wieder dann so der Alte ist. Aber er kann sich nicht an alles erinnern. Das merkt man
schon. Darf ich eins fragen? Habt ihr rausgefunden, was RA9 ist? Weil ich habe zum Beispiel bei der einen Szene, wo ich vor die Wahl gestellt wurde, wenn ich jetzt schieße, dann erfahre ich was.
Ja.
Da habe ich nicht geschossen. Erfährt man das? Also jetzt nur mal so.
Nein.
Ist jetzt wahrscheinlich auch kein Spoiler so wirklich, oder?
Erfährt man nicht. Ich habe geschossen, um eben genau das rauszufinden und genau, und dann hat man mehrere Optionen. Man kann ja eine Frage stellen. Ich habe nach RA9 gefragt und bekam keine Antwort.
Ach, ärgerlich. Das ist, das ist das Mysterium, was mich richtig fuchst irgendwie noch.
Nee, ich meine, also, aber da können wir natürlich, da können wir Cage the benefit of the doubt geben und annehmen, dass es sicherlich eben Möglichkeiten gibt, rauszufinden, was RA9 ist. Also dazu muss man sagen, RA9 ist so ein mysteriöser Hinweis, über den man immer wieder stolpert, im Zusammenhang mit diesem Erwachen, mit dieser Bewusstseinsentwicklung der Androiden, der Unabhängigkeit. Abhängigkeitsbewegung, sag ich mal. Da bin ich mir ganz sicher, irgendwo gibt es sicherlich eine Story, eine Verästelung, wo man das dann rausfindet. Nur eben die, auf die du jetzt anspielst, da findet man das nicht. Aber das ist ein gutes Beispiel, du hattest ja gerade schon gesagt, das ist eine Szene, wo man eben die Möglichkeit hat, Informationen rauszufinden, wenn man eben bereit ist, Gewalt anzuwenden. Wenn nicht, bekommt man diese Informationen nicht. Und das ist genau das, wo du auch sagst, du warst richtig sauer, weil du hast eben die Möglichkeit, jemanden zu erschießen.
Frustrierend.
Oder,
wirklich frustrierend.
Ja, genau. Und das ist halt eben, das ist so typisch auch für Cage, ja, diese Fallhöhe immer möglichst künstlich zu erhöhen, ja. Also entweder schieße jemand mir in den Kopf oder er entkommt. Und nur diese Wahl habe ich. Und ich fühle mich auch verarscht, wenn ich nicht irgendeine Wahlmöglichkeit dazwischen habe. Natürlich jemandem in die Beine zu schießen, aber doch nicht bitte komplett jemanden zu töten. Und es ist wirklich, ich musste die ganze Zeit an diese alte Satire-Reklame für ein Magazin denken. Kaufen Sie unser Magazin oder wir erschießen diesen Hund. Auf diesem Level bewegt sich Cage permanent und das ist eine Beleidigung, weil er eben uns als Spielern nicht vertraut, dass mit einer subtileren Auswahl, mit einer facettenreicheren Auswahl, wir genauso emotional abgeholt wären. Und der Witz ist, dadurch, dass er uns immer nur diese Extreme gibt, da mache ich den Schirm total zu und am Ende hatte ich überhaupt keine Bindung mehr an die Figuren, weil ich mich nur verarscht fühlte. Es war irgendwie so, ach ja, du willst das erreichen, ja, dann musst du den und den opfern. Und da ist so ein junges Pärchen, das geht alles zu Lasten von denen und guck mal, die haben ein kleines Baby dabei. Und so, wo ich denke so, Alter, es ist alle immer noch höher, noch höher, noch höher. Ich fühle mich nur verarscht.
Ja, ich aber auch dann, wenn ich es ganz kurz, also um das zu rechtfertigen, weil ich in dem Moment war ich wahrscheinlich wie du, ich habe mir auch gedacht, so, ja komm, nimmst du sie und lässt es nicht liegen, es ist ja blöd, ohne zu spoilern, weil ich habe mir gedacht, so, die haben ja nichts zu befürchten, weil es ging ja nur um die Androiden. Ich meine, die Menschen haben nichts zu befürchten in dem Moment. Deswegen war mir das dann total egal. Da sitzen die halt ein bisschen da rum, habe ich mir gedacht.
Aber das ist David Cage in dem Moment auch egal. Das Weltbuilding funktioniert nämlich in diesem Punkt genau nicht. Es gibt ganz viele Situationen, wo man sich fragt, oder wo ich mich gefragt habe, das empfindet wahrscheinlich jeder auch anders, dass ich nicht genügend Informationen über diese Welt habe, um eine gute Entscheidung treffen zu können. Mhm. Sondern es ist immer nur so, Hundebaby oder Katzenbaby töten. Ja? Und wichtig, mir fehlt zum Beispiel eine grundlegende Information. Er verbraucht wahnsinnig viel Zeit, eben damit diese Charaktere am Anfang zu präsentieren, wie sie als Roboter funktionieren und wie sie dann eben erwachen. Und die Situation, die funktioniert ja noch einigermaßen gut, würde ich sagen. Und auch bei Connor ist immer so ein bisschen so dieses Mischverhältnis. Ja, hat er eigentlich den Auftrag, eben diese Abtrünnigen zu finden, aber man kann Connor eben als knallharten Kopf spielen, der einfach seine Mission macht, oder eben auch anfangen zu zweifeln. Das finde ich ist noch ganz gut gemacht. Aber jetzt der Punkt, wie die Menschheit auf diese Androiden reagieren, diese Perspektive fehlt mir einfach komplett. Es gibt nur immer diese Nachrichtensprecher und die Nachrichtensendungen, die eigentlich nur nacherzählen, was du da gerade gemacht hast, und die reagieren immer in Extremen auch. Es gibt keine Talkshow mal, zu der Markus eingeladen wird, ja, wo irgendwie jemand diskutiert mit ihm, wo irgendwie mal Argumente ausgetauscht werden. Diese ganzen, es wird immer nur so ein Schlagwort reingeworfen, ja, die hat den Turing-Test bestanden. Ja, wunderbar, wenn du schon auf dieser Basis, der Turing-Test ist ja tatsächlich wirklich ein echter Test in unserer Welt, der quasi beweisen soll, ab wann der Mensch das Gefühl hat, nicht mehr mit einer Maschine zu reden. Ja, also wenn ich jetzt mit Siri auf dem iPhone irgendwie rede, die besteht den Turing-Test hundertprozentig gar nicht. Wenn dann so ein Android mit Menschenhaut mir gegenübersteht, wie diese Roboter Kara, diese aus der Demo, dann kann man ja irgendwie auch mal das Gefühl haben, da ist sowas, da entwickelt sich sowas wie eine Intelligenz. Aber diese ganze Entwicklung, die wird dir ja irgendwie nur so gezeigt in dieser Welt, aber sie ist nicht glaubhaft, weil die Menschheit diese Maschinen behandeln wie Sondermüll, wie Sklaven, wie wirklich wie Maschinen, die keine Haut und Haare haben und die keine Emotionen zeigen. Aber andererseits ist dieser Bruch, dass die unglaublich toll aussehen, diese Roboter. Die sehen unglaublich menschlich aus. Die können Wassertränen weinen, ja, was völlig Quatsch ist, weil sie Arbeitsmaschinen sind. Warum können die das? Es wird nicht erklärt, haben die wirklich Emotionen, diese KI, oder simulieren die Emotionen nur. Und in dem Moment, wo sie aufwachen, was auch nicht so richtig erklärt wird, haben sie nur irgendwie das Gefühl, Emotionen zu haben? Ist das jetzt ein wirkliches ihrer Selbstbewusstwerden? Das lässt Cage einfach so dermaßen offen und liegen. Und das wird in keiner der Varianten so richtig ergründet. Diese ganze wichtige Frage, wie geht diese Welt mit diesen Maschinen um? Warum haben Arbeitsmaschinen, die wirklich einfach nur Tätigkeiten vollführen, warum müssen die aussehen wie Menschen? Warum haben die nicht vier Arme, wenn sie irgendwie Maschinen sind, die auf dem Bau arbeiten? Warum hat sich diese Kultur dazu entschieden, das wie Menschen zu machen? Und dann eben diese ganz plumpen Bilder, die an eben unsere menschliche Vergangenheit erinnern. Also sprich Apartheid, die Androiden müssen hinten im Bus sitzen. Das sind einfach nur so Bilder, die er macht. Es gibt eine KZ-Szene, wo die wirklich glatt geschoren und nackt im KZ sitzen mit Stacheldrahtzaun. Das sind einfach nur Bilder, die schocken sollen und die diese Erinnerungen wecken sollen an diese Gräueltaten, die Menschen an Menschen verübt haben. Aber es wird in dieser Welt nicht erklärt, warum diese Taten wiederum an diesen Maschinen jetzt, warum die auch wieder so behandelt werden, wenn sie denn so menschlich aussehen. Das verpasst dieses Spiel komplett.
Ja, ich wollte auch sagen, also das ist genau das Ding. Also die Menschen werden ja als das schlicht Mögliche dargestellt eigentlich, außer Karl, der Besitzer von Markus. Das sind alles Arschgeigen. Die schmeißen denen den Müll hin, sagen, komm, heb das auf, du Schwein. Oder hier, trag du mal meinen Kram besser, stell ich mich nicht so an und so weiter. Das mit den Tränen und so weiter, ich glaube, das ist einfach nur, was du sagtest mit diesem Uncanny Valley, dass es halt eben diese Illusion aufrechterhält. Und wer dafür verantwortlich ist, ist ja klar, das ist ja diese Firma, die gebaut hat. Ich glaube, das ist auch gar nicht so groß das wichtige Ding, dass die, warum die so aussehen und wieso, weshalb. Das war halt die Firma, die hat gesagt, wir können das, wir machen das. Was halt, wie gesagt, was ich halt sehr doof finde, dass die Menschen wirklich als das Schlechteste überhaupt dargestellt werden. Und die Androiden, die sind eigentlich immer so das Gute, die Güte, und die sind halt die Misshandelten. Wie du sagst jetzt, auch die Apartheid, die Schwarzen müssen hinten im Bus sitzen, die werden behandelt wie Menschen zweiter Klasse oder eben keine Menschen, in dem Fall wie Dreck. Und das ist halt genau das. Und das ist so ein Feindbild, was eigentlich aufgezogen wird, dass man sagt so, ach, die Menschen finde ich ja scheiße. Die sind von Anfang an, wirst du darauf getrimmt. Ich meine, jetzt auch bei Karl kommt ja der Sohn, der Leo, und der ist ja auch nicht gerade Ja, also im Prinzip sind alle schlecht.
Ja, die und selbst wenn, selbst wenn du dich komplett friedlich verhältst mit Markus und wirklich mit Argumenten dann auch, mit den Ansprachen und sowas, du wirst ja immer über den Haufen geschossen. Also die Menschen gehen ja auch gar nicht drauf ein. Und ich hätte es ja tatsächlich glaubwürdig gefunden, wenn die Roboter aussehen würden wie Roboter. Also die haben ja diese Fähigkeit, dann diesen Skin quasi auszuschalten und dann sehen sie ja auch nicht mehr so aus, als dass man Empathie für sie empfindet. Dann hätte ich das viel glaubhafter gefunden, wenn die so ausgesehen hätten. Aber in dem Moment, wo sie aussehen wie Menschen und fast nicht mehr davon zu unterscheiden sind und auch als Sexworker arbeiten, ja. Also die sind ja auch als visuell ansprechend dargestellt und sind Sex-Ikonen und
ich muss an Robert denken übrigens, die sind ja auch so mehr.
Ja, aber in dem Moment glaube ich eben, dass die Menschheit empathischer ihnen gegenüber wäre. Und Cage wollte einfach nur zeigen, wie geil ihre Motion-Capture-Technik ist und deswegen sehen die so menschlich aus, aber hat vergessen, in dem Spiel diese Empathie der Menschen gegenüber diesen Robotern irgendwie einzubauen. Also
so, eine Sache, die ich übrigens noch sehr erwähnenswert finde, im Menü, die, ich weiß leider nicht, wie sie heißt, die junge Frau, aber das fand ich doch sehr bemerkenswert, dass die halt immer so ein bisschen mitspielt. Also du kommst rein, bei mir war es so, und die sagte so, hey, guten Tag, sie haben jetzt schon eine Zeit gespielt, möchten Sie mal eine Umfrage mitmachen? Und dann irgendwann hat sie auch bei mir gesagt so, oh nein, die Entscheidung, die Sie getroffen haben, das ist so schrecklich, wollen Sie es nicht rückgängig machen? Oder also das hat mich schon irgendwie so ein bisschen gecatcht. Und am Ende, wo sie auch sagt, so, ja, möchten Sie nicht mit mir befreundet sein? Und wir haben uns jetzt schon so lange wir kennen es doch schon so lange jetzt hier, seit wir spielen, so quasi. Das fand ich echt super.
Ja, das ist eine schöne Metaebene. Das fand ich auch ganz gut. Ich wollte nur mal ganz kurz einhaken, Manuel, was du gerade gesagt hast, also es ist ein ganz klar, wird auf Apartheid angespielt. Das haben wir ja jetzt schon festgehalten, eben mit der Rassentrennung im Bus, ja, hinten sitzen und so. Das ist halt eben natürlich aus den USA gibt es dieses bekannte Urteil. Und du sagtest eben gerade, KZs sind auch drin. Das ist auch, nur nicht, dass jemand denkt, das ist jetzt unsere Interpretation. Nee. Also auch das ist ganz klar drin. Jeder Androide muss im Spiel, muss auf der Kleidung ein blaues Dreieck tragen. Also das ist eine hundertprozentige Anspielung auf den gelben Judenstern. Denn du brauchst ein Dreieck nur zu verdoppeln und zu drehen und du hast den Davidstern. Das ist auch wieder so mit dem Holzhammer, dass ich denke, Alter, ich hab's schon begriffen, du musst nicht noch ein Dreieck denen auf die Brust klatschen. Also es ist nur nicht, dass jemand denkt, das ist jetzt unsere Interpretation. Nein, also das ist hundertprozentig drin und ich hab's dem Guillaume, dem Co-Chef von Quantic Dream da auf diesem Event in Berlin, dem habe ich das auch gesagt. Das ist doch der Judenstern, oder? Und er hat sich so ein bisschen rausgewunden, hat gesagt, na ja, wir entwickeln das Spiel ja auch für den asiatischen Raum und im asiatischen Raum würde man nicht sofort auf diese Assoziation kommen. Von mir aus.
Also ich will es nicht verteidigen, aber es ist halt, man kann nicht von jedem ausgehen, dass er den Intellekt besitzt, um zu wissen oder das Vorwissen, die Vorkenntnis, um zu wissen, was es da geht. Also man wollte es ja nur plakativ eben so ein bisschen rausstellen, dass es halt wirklich eine Ungerechtigkeit ist, die hier stattfindet. Und klar, ich sehe es genau wie du. Es ist offensichtlich und es ist fast schon ein bisschen eklig eigentlich, dass man denkt so, ach, stoß mich doch noch mehr mit dem Gesicht rein. Aber es ist halt für Leute wahrscheinlich, die dem nicht so, ich will es nicht sagen. Aber
ich habe gar nicht so das Problem damit, dass er sich diesen Metaphern bedient. Das Problem habe ich gar nicht so sehr, weil Science Fiction kann ja eben auch auf Alltagsprobleme, wir haben natürlich zurzeit ja auch wieder ein extremes Problem mit Ausländerfeindlichkeit und so weiter, ja, und fehlende Akzeptanz und so weiter. Und das in so einem Science-Fiction-Setting zu spiegeln, damit habe ich gar nicht so sehr das Problem, aber er benutzt diese Themen nur als Bilder. Das ist das Problem, was ich damit habe. Und er bedient sich diesen Metaphern, aber er erklärt sie dann irgendwie nicht und löst damit keine Denkstrukturen irgendwie, finde ich, aus bei uns Spielern, weil auch die Art und Weise, wie er versteht Science Fiction, finde ich auch nicht in diesem Spiel. Es ist eine sehr nahe Zukunft. Also man hat so das Gefühl, das ist so 20, 30, 25 Jahre Maximum von unserer aktuellen Zeitlinie entfernt. Wenn Apple jetzt
2038, oder?
Ja, genau. Ja, auch. Ja. Wenn Apple jetzt irgendwie Siri als Roboter baut und so weiter, das ist alles auch diese Apple-Ästhetik und so weiter, ja, und das ist alles eine schöne Welt anzuschauen, also es ist so eine dystopische Utopie, die also nur quasi inhaltlich dystopisch ist und auch dieses ganze Detroit-Setting, ja, so diese Motor City, der es wirklich schlecht geht, die Leute haben keine Arbeit mehr und dann kommt diese Riesenfirma und die nehmen ihnen auch noch die Arbeit weg. Diese Parallelen, die finde ich ja ganz, ganz nett und angenehm, wie sie in diesem Spiel verarbeitet werden, aber wie du schon gesagt hast, die Menschheit, warum die jetzt die Androiden hassen, obwohl sie ja, man findet dort ja sicherlich in dieser Welt auch Leute, die das total toll finden, ja, weil sie jetzt irgendwie sich dann wieder um andere Dinge kümmern können. Also man hätte dieses ganze Thema Freiheit durch eben jetzt Maschinen, die für uns arbeiten, dann irgendwie auch eine Bewegung, die sich dafür einsetzt, sie anzuerkennen. Auch sowas fehlt in diesem Spiel komplett.
Ja. Und ich würde nur sagen, wie viel Prozent, ich glaube 60% Arbeitslosigkeit haben die in Detroit zu dem Zeitpunkt.
Und ganz wichtig finde ich die Art und Weise, wie Maschinen eine Revolution beginnen. Darum geht es ja im Endeffekt. Es tritt auf jeden Fall eine Revolution dieser erwachten Maschinen, und du kannst dich halt als Spieler entscheiden, friedlich oder gewalttätig, ja. Aber die Art und Weisen, egal welche Variante du wählst, sind auch wieder nur bekannte Metaphern. Es ist halt quasi der Mob, der mit brennenden Fackeln losgeht, obwohl das alles Maschinen sind. Die sind vernetzt miteinander, ja? Die müssen nicht mehr reden, die müssen nicht mit Fäusten kämpfen, die können alles hacken, die sind komplett in unserer Welt verankert, die können hingehen, ihre Hand irgendwo auflegen und die Toren öffnen, und dann laufen sie einen Protestmarsch oder machen irgendwie versuchen irgendwie in einen Radiosender einzudringen oder solche banalen Dinge, die Menschen machen würden, weil sie es machen müssten. Und es geht überhaupt gar nicht auf diese Tatsache ein, dass da Tausenden von Maschinen unsere gesamte Welt eigentlich kontrollieren und eine ganz andere Herangehensweise hätten, auch zu kommunizieren und unsere Welt zu kontrollieren. Und da finde ich, da bin ich auf einem Science-Fiction-Level total enttäuscht, dass mit dieser Thematik KI überhaupt nichts gemacht wird. Also es wird gar nicht ergründet, was es denn bedeutet, so eine KI zu sein, wenn die erwacht. Das sind einfach nur Menschen in Maschinenform.
Das wäre nämlich interessant gewesen zu wissen, was dieses RA9 ist. Mhm. Also wie gesagt, es ist halt sehr viel Propaganda, das fand ich jetzt auch nicht so gut, aber die Herangehensweise war eben sehr menschlich, und ich glaube, das war auch das Stilmittel, dass man halt zeigen wollte, wie menschlich die mittlerweile sind. Aber wie du sagst, die hätten alles hacken können, die hätten sagen können, hier kommen, wir haben jetzt die ganzen Atomsprengköpfe der USA auf uns gerichtet und auf UdSSR, da ging ja auch sowas mit den, die hatten ja auch solche Androiden-Modelle, die so ein bisschen mehr robotermäßig waren. Mhm. Ebenso die Chinesen, das hat ja dann war so ein weltweites Phänomen. Aber ja, ich sehe es eigentlich wie du, die hätten es anders machen können. Und das war jetzt wirklich auch wieder nur so, dass man eben zeigt, wie menschlich sie sind, denke ich mal. Also ich kann nicht in deren Köpfe gucken, was die Entwickler sich dabei gedacht haben. Aber es sollte schon so ein bisschen, ja, so guck mal, das könntest du auch machen, so nach dem Motto, wenn du was ändern willst. Ich fand übrigens die Gespräche mit Karl mit am besten, weil der zum Schluss, ich weiß nicht, wie es bei euch war, sehr inspirierend, weil der hat ja auch gesagt, so hier, du warst immer wie mein Sohn für mich. Und man muss halt sagen, Markus war sehr privilegiert. Und das mit Hank und mit Connor fand ich auch sehr, sehr schön. Das war bei mir eine richtige Bromance zum Schluss. Das hat mir auch so ein bisschen was zurückgegeben, weil ich fand das, am Anfang war ich vor der Arsch und er hat mir einen Stinkefinger gezeigt, wollte mich abknallen. Ja. Und dann hat man ja erst erfahren, warum der so sauer ist und was ihn beschäftigt. Und das fand ich auch eine sehr schöne Komponente. Jetzt mal abseits von dem ganzen
Machtvergleichen. Da hat es mich auch gepackt, und da bin ich auch wieder nach dem ersten Durchspielen zurückgegangen und habe versucht, irgendwie mehr aus der Beziehung rauszukitzeln. Also man muss sagen, Connor selber ist ja kein richtiger, direkter Polizist, sondern eben von CyberLife, von der Firma, als Detektiv, dem klassischen Polizisten Hank zur Seite gestellt, der ihn aber gar nicht will. Und so muss man dann versuchen, das Beste draus zu machen. Und das hat mich dann auch angespornt. Und das allererste ist ihm in der Kneipe nicht den Drink auszuschütten, den er noch trinken will, sondern einen zweiten zu kaufen. Das ist auch kein großer Spoiler. Habe ich gemacht, und zack, auf einmal hast du den Stein im Brett. Das macht Spaß. Das passt gut. Ja, Stinkefinger gezeigt, wenn ich ihn ausgeschüttet habe. Das war mein erster Playthrough. Aber die Figur Hank ist auch wieder so stark überzeichnet, ja. Also auch kein großartiger Spoiler. Suizidal, ja. Also da ist wirklich auch so alles.
Harter Knochen, aber irgendwie
alles so scheiße. Der war ja früher, der hatte ja alle Möglichkeiten. Der war ja irgendwie einer der besten Absolventen und hatte eine super Karriere. Und dann auf einmal eben, genau wie eben die Hauptfigur da in Heavy Rain, kommt dieser immense Absturz. Und am Ende ist es im Grunde genommen ein menschliches Wrack. Und je nachdem, wie du spielst, endet es halt eben für Hank eben auch ganz, ganz tragisch. Das ist so überzeichnet, dass ich es auch nicht mehr ernst nehmen kann.
Aber der Schauspieler rettet.
Ich hätte mir so viel mehr.
Der ist super. Ja. Der war übrigens der Ausbilder bei Starship Troopers, ist mir eingefallen. Ich kenne leider den Namen nicht, aber.
Ja, das war der Typ, der beide Beine verloren hat.
Nee, das ist, der spielt sogar wirklich, der hat keine Beine, der spielt bei CSI Las Vegas den Doc Robbins, glaube ich. Der Ausbilder, der sich dann später hat zurückstufen lassen zum Private, glaube ich, nur um an der Front mitkämpfen zu können.
Ich habe ihn lange nicht mehr geguckt.
Hm. Ja, aber ich habe ihn daher wieder, ist halt kein sehr großer Schauspieler, glaube ich, also ist er kein sehr gut gecasteter. Ja. Aber ja, der hat's echt gut gemacht. Ich fand die deutsche Stimme halt leider nicht so gut. Also generell auch dieses ganze Rumgeschnaufe fand ich immer ganz schrecklich. Wenn die da, wie gesagt, das kann man doch nicht, das muss man doch nicht reinnehmen. Also habe ich mir gedacht, das ist halt ganz schlechtes Dialog, so Soundregie.
Das hat mir wirklich am besten gefallen, diese Hank und Connor Geschichte zu erleben, wie die aufeinander reagieren. Ich gebe dir ganz recht, Andreas, er ist so überzeichnet, dass man das Gefühl hat, genau diese Cop-Rolle, die habe ich schon 100-mal gesehen. Ja? Also so der keinen Bock mehr auf seinen Job hat, dann einen Job kriegt, einen Partner, den er nicht will. Das ist so diese ganz klassische Cop-Buddy-Story. Aber mit diesem Androiden-Setting funktioniert es tatsächlich noch ganz gut, weil eben auch, wie ich vorhin schon gesagt habe, diese spielerischen Elemente, also da so den Leuten da irgendwie auf die Schliche zu kommen, den Tatvorhergang zu rekonstruieren, das finde ich, da passen die spielerischen Elemente auch super rein, weil man eben Androiden spielt. Das heißt, mit der Taste kannst du dann diesen Scanner aktivieren und hast dann auch quasi die virtuellen Wände, die ja die meisten 3D-Videospiele haben, die werden dir halt angezeigt so nach dem Motto, hey, das ist nicht dein Befehl, da musst du jetzt nicht langlaufen. Das fand ich irgendwie ganz cool und ganz clever gelöst, diese Thematik mit den spielerischen Grenzen zu verbinden, dass man eben nicht in einer Open World ist. Es fängt halt in dem Moment an zu bröckeln, im wahrsten Sinne des Wortes, wenn du dann halt als Marcus und Kara erwachst, dich wirklich durch diese virtuellen Wände schlägst, aber eine Ecke weiter ist schon die nächste, durch die kannst du dich aber dann nicht schlagen. Und das ist dann halt irgendwie doof.
Weil es doch eben technisch bedingt ist, genau.
Ich bin einmal nicht durch eine Tür gekommen und es hat sich ewig gezogen. Wenn du einmal an der Tür irgendwie so ganz schräg vorbei, bis du dich rumdrehst und dann wieder an die Tür. Furchtbar, gerade in so Sequenzen, wo es drauf ankommt, ist es echt nervenzerreißend leider.
Ja. Da fühlt man sich absolut an Resident Evil 1 erinnert, ja. Und das war wo man besser. Mit den Figuren rückwärts einparken
aber kann. Aber es gibt wirklich sehr schöne Szenen. Also ich habe jetzt ja viel Negatives auch gesagt, aber es macht tatsächlich wirklich Spaß, dieses Spiel zu spielen. Auch wenn man eben oft augenrollend da sitzt und sagt, oh mein Gott, ja, und Holzhammer und Brachial und warum überreagieren jetzt denn alle so? Ich hätte das jetzt irgendwie gerne ergründet, dann ist die Szene schon vorbei und du bist halt wieder woanders. Aber manche Szenen sind wirklich toll inszeniert und diese Stimmung in diesem Spiel, die funktioniert schon sehr, sehr gut. Also ich war bis zum Ende wirklich gefesselt, so nach dem Motto, wo gehe ich jetzt als nächstes hin? Und gerade das letzte Drittel, wenn dann alle Entscheidungen so ineinander greifen, ja, wenn die Charaktere sich dann auch überschneiden, die Wege, und dann bist du auf einmal der und dann hier und die treffen sich. Das hat dann schon tatsächlich sehr viel Spaß gemacht und ich würde jetzt nicht sagen, dass es richtig, richtig, richtig gut ist, aber ich finde, es ist zumindest von den Quantic Dream Spielen bisher das, was mich am meisten überzeugt und Spaß gemacht hat. Also ich war nicht ganz so enttäuscht von dem Spiel wie bei den anderen Titeln zuvor, wo ich wirklich stinksauer war, aber inhaltlich bin ich einfach auf einem hohen Niveau enttäuscht, weil einfach dieses Thema Transhumanismus und Androiden und dieses, wann ist ein Android ein Mensch, da habe ich mir so viel mehr von erwartet und im Endeffekt ist es einfach nur ein hübsches Baukastenspiel, mit dem man irgendwie ein paar Stündchen Spaß haben kann. Mit dem ich aber selber irgendwie, was mich nicht irgendwie zum Nachdenken bringt oder so.
Also ich muss auch sagen, Beyond ist mit das Enttäuschendste für mich, von den Enden auch her. Die waren echt so Larifari und gut Heavy Rain, je nachdem, wie du spielst. Es kann auch richtig, richtig bitter werden. Also das fand ich dann wieder sehr bewegend. Also ich habe jetzt auch gesehen bei Detroit, du kannst halt echt richtig alles falsch machen und dann ist es auch sehr, 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 sehr traurig. Aber ich gebe dir vollkommen recht, es hat wirklich, wirklich starke Stellen auf jeden Fall. Und wenn du es, glaube ich, das erste Mal spielst, wie bei Telltale spielt übrigens auch, da ist die Illusion noch wirklich aufrecht. Und beim zweiten Mal, denke ich mal, dann bröckelt es so ein bisschen. Dann merkt man schon, ich würde ja gerne, aber es geht ja nicht. Du wirst ja immer so ein bisschen buxiert und jetzt mach mal das und es kommt eh das bei raus und naja. Aber insgesamt absolut, es ist auf jeden Fall ein Pflichtspiel. Ich finde generell die Quantic Dream, David Cage-Spiele, über ihn mag man jetzt denken, was man will. Also gab es ja wieder so ein paar Skandälchen über ihn. Es ist auf jeden Fall spielenswert.
Ja, also ich bin froh, dass ich es gespielt habe, aber ich habe es nun auch als Leihstellung bekommen. Ja, ich habe einen Code geschickt bekommen. Wenn ich mir vorstelle, dass eben Leute dafür 60, 70 Euro ausgeben müssen, dann wäre ich vorsichtiger. Also dann gäbe es von mir
eben eher hier oder halt Platinum oder so. Ich habe auch kein Geld für ausgegeben, ganz ehrlich.
Also ja, ich würde eher vom Kauf abraten, wenn ich jetzt so den reinen Service-Aspekt im Kopf habe, weil es mich letztlich dann doch nicht befriedigt hat. Aber du hast natürlich recht, Manuel, das will ich auch ganz klar sagen. Es gibt tolle Szenen, es gibt Momente, die mir im Kopf geblieben sind. Die ersten Momente in der Zuflucht dieser Androiden, dieser Abweichler, die sind ganz toll. Da sind einige ruhige, stille, besinnliche Momente, die mir auch jetzt noch sehr im Kopf sind. Aber mir ist die ganze Zeit während des Spielens ist mir ein anderes Spiel eingefallen, was ich durchaus vergleichbar finde. Spielerisch was ganz, ganz anderes. Aber es geht auch um teilweise total übertriebene Schicksale. Und zwar ist es What Remains of Edith Finch. Ein Indie-Spiel ja im Grunde genommen. Ganz ungewöhnlicher Vergleich, gebe ich zu. Aber eben, da hast du ja eben so einen Familienstammbaum und erspielst dir den. Es ist gar nicht so furchtbar interaktiv, sondern eigentlich vollzieht man ja nur Schicksale. Ja. So nach, wie sie nun mal sind, unabänderlich. Aber Ähnlichkeiten zu Detroit finde ich eben einfach in dieser Masse an ganz tragischen, übertrieben tragischen Schicksalen. Und ein Spiel wie Edith Finch vermittelt mir die ganz ruhig und besinnlich und so, dass ich wirklich drüber nachdenke und dass ich auch ernst nehmen kann. Und Detroit natürlich eben mit dieser auch diesen ganzen spielerischen Möglichkeiten, diese Schicksale auch wirklich zu beeinflussen, so rum oder so rum, vermittelt es mir dann doch mit dem Holzhammer. Und da ich habe zum Beispiel, fühlte mich überhaupt nicht emotional berührt. Ich habe keine einzige Träne geweint. Wow. Bei Edith Finch hingegen aber schon. Und dabei ist Edith Finch gar kein richtiges Spiel, sondern eben wirklich nur ein interaktives Buch, nicht? Man vollzieht etwas nach, was in Stein gemeißelt ist.
Also ich finde auch, dass Detroit, ich habe es auch oft gehört, dass Leute emotional mitfühlen mit dem Spiel. Und es gibt ja auch traurige Szenen, keine Frage. Mich hat es dann auch nicht berührt, obwohl ich Empathie den Charakteren gegenüber hatte. Also ich finde, Markus ist ein toller Schauspieler, aber die Situation hat mich nicht empathisch berührt, aber ich hatte Mitgefühl mit den Figuren, weil die mir halt ans Herz gewachsen sind. Das schon.
Und Kara gar nicht? Also Kara war für mich eigentlich die emotionalste. Und
also das geht jetzt wirklich, bei Kara geht's wirklich extrem ins Spoilerbereich, deswegen werde ich es nicht sagen, aber da war ich einfach sauer über ihre Geschichte. Ja, da wäre so viel mehr drin gewesen. Da war ich einfach auf so extrem hohem Niveau enttäuscht, was da verbrochen wurde mit ihrer Geschichte. Das passt auf keine Kuhhaut. Ich hab alle Möglichkeiten ausprobiert bei ihr. Das ist eine absolute Frechheit, was da geschrieben wurde.
Hast du das, dass du es mit allen die Familie quasi beisammen hältst? Weil das war bei mir, wo ich dann wirklich da stand und dann sagst du so, bitte, bitte, wir wollen nur frei. Ich konnte nicht mehr. Mir ist halt echt dann, da sind die Dämme gebrochen, beziehungsweise der Damm für die Tränen.
Nee, ich war da einfach nur sauer und ich fühlte mich wirklich verarscht von der Geschichte.
Wenn das nicht dein erstes war, kann ich es verstehen. Wahrscheinlich hast du dann gedacht, so, ja, komm, das ist so Vervollständigung, so, jetzt kommt das auch noch wahrscheinlich, oder? Also ich fand es sehr emotional. Es hat mich wirklich abgeholt mit Kara.
Nee, also gerade diese Endszene, wo man eben versucht, alle Schäfchen ins Trockene zu bringen, das habe ich auch probiert. Ich habe, wie du auch gesagt hattest, ich habe auch versucht, den Gandhi zu spielen und habe am Ende eben überhaupt nichts dafür bekommen. Im Gegenteil, wenn du eben versuchst, niemanden zu opfern und trotzdem irgendwie friedlich alle Schäfchen ins Trockene zu bringen, dann endet alles im Desaster, meistens jedenfalls. Du musst immer irgendwie jemanden opfern und das kann ich nicht ernst nehmen. Deswegen war genau dieser Moment, diese Klimax, war deswegen, ich konnte das nicht ernst nehmen, weil es eben, das war wirklich so, kaufen Sie dieses Spiel oder ich erschieße diesen Hund. Es muss immer irgendein Hund erschossen werden. Du hast das sehr gut gesagt, Manuel, vorhin. Also irgendwie das Katzenbaby oder das Hundebaby wird erschossen und du musst dich entscheiden. Das kann ich nicht ernst nehmen. Es gibt, inzwischen weiß ich es, also selber nicht erspielt, aber es gibt Möglichkeiten, ohne Opfer ein gütliches für alle Figuren vernünftiges Ende herauszuspielen. Aber das ist so kompliziert. Du musst so viele.
Okay. Ich habe es komplett gut. Also ich habe nichts geopfert. Bei mir leben wirklich alle zum Schluss noch. Also
beim ersten Durchspielen.
Ja, beim ersten Durchspielen. Ich habe es halt nach bestem Gewissen. Wirklich, guck mal rein. Ich schwör's dir. Ich habe es wirklich so hingekriegt.
Ich glaube es dir.
Aber ich hatte vielleicht auch Glück, muss man sagen. Es gibt so ein paar Szenen, du weißt ja, die Flucht, Jericho da mit Kara und so. war halt sehr knapp bei mir teilweise. Da habe ich dann wirklich gedacht so, ah, scheiße, laufen oder und also es war wirklich, ich habe es wirklich beim ersten Mal hinbekommen und deswegen, ich kann es vielleicht aus eurer Warte jetzt gar nicht nachvollziehen, weil ich war vollkommen zufrieden. Bei mir ist alles gut gelaufen und wirklich einfach mal fürs Finale kurz durchklicken, wenn ihr wollt und ihr werdet sehen, es hat alles perfekt gelaufen.
Aber das ist
wie aus dem Lehrbuch.
Respekt. Also, der Ärger ist ja gar nicht, ob es jetzt positiv oder negativ ausgeht, sondern wie diese Geschichten erzählt werden. Und das Spiel lebt ja davon, dass man eben dann auch reingeht, neue Varianten ausprobiert. Ja, und das hat mir tatsächlich dann mehr Spaß gemacht als beim ersten Durchspielen. Also ich war dann nach dem ersten Durchspielen so ein bisschen stinkig sauer. Und dann ein paar Tage später, als ich dann mehrere Varianten wieder ausprobiert habe, hatte ich tatsächlich auch wieder so ein bisschen so, wow, da steckt ja wirklich extrem viel unterschiedliche Sachen noch drin. Und es ist halt wirklich ein Spiel für Leute, die gerne ihren eigenen Film drehen quasi damit beim Spielen. Also die wirklich so rangehen an die Sache, das ist meine Geschichte und ich drehe jetzt hier. Und Cut, so, wir drehen das nochmal zurück. Kara macht jetzt nicht das, sondern Kara macht jetzt das. Und Connor ist jetzt in dieser Variante der eiserne Cop und so. Ja, und jetzt spiele ich mal. Jetzt gucke ich mal, ob Hank mich irgendwie gleich in der zweiten Szene schon erschießt, weil ich ihn irgendwie keinen Drink kaufe. Wenn man daran Spaß hat und sich eben nicht so sehr an dieser Geschichte und an den verpassten Chancen, was die Symbolik und die Thematik betrifft, wenn man daran Spaß hat, dann hat man da, glaube ich, sehr viel Spaß mit Detroit. Aber ich würde mir wünschen, dass Quantic Dream sagt, David Cage, hör mal auf zu schreiben und lass mal diesen Fetisch fallen mit alles muss eskalieren und 80 Möglichkeiten müssen freigeschaltet sein. Ich würde mir wirklich wünschen, ein Quantic Dream Spiel, was eine Geschichte erzählt, mit dem Storywriting von Telltale zum Beispiel. Ja? Die haben so gute Geschichten inzwischen. Und mit den Production Values, ja, mit dem Motion Capture, mit den Schauspielern und mit dieser Grafikqualität, die Quantic Dream macht, das wären fantastische Entertainment-Produkte, die sich dann halt auch auf eine Geschichte konzentrieren könnten.
Und wobei Telltale aber auch mittlerweile so ein bisschen, wenn du weißt, wie der Hase läuft, gerade bei der zweiten Staffel habe ich mich so aufgeregt, weil das Spiel immer genau das Gegenteil von dem gemacht hat, was ich wollte. Da, wo du Javier spielst, und Clem, die ja das Miststück hoch 10 ist, also das hat mich so aufgeregt. Ich habe gesagt, ich spiele es nicht mehr danach. Ich spiele die dritte Staffel nicht mehr.
Nee, The Walking Dead ist tatsächlich schlechter geworden mit jeder Staffel, aber ja. Batman oder eben
Batman ist fantastisch. Habe ich vor kurzem erst komplett. Es ist fantastisch. Oder Wolf Among Us, der erste, war auch ziemlich geil mit ziemlich vielen Plot-Twists. Aber wie du sagst, Batman ist fantastisch. Also Batman würde ich jedem empfehlen. Das ist mit das Beste, also die ersten beiden Staffeln, vor allem, weil es eine ganz andere Perspektive zeigt. Dass man nicht immer so dieses Schurken- und Heldenschema hat, was man eh schon abgespeichert hat von,
sie trauen sich da
von dem Franchise.
Das hat mir hier
tatsächlich was anderes. Ich gebe dir absolut recht, er soll mal den Arsch ein bisschen locker lassen und nicht immer dieses im Korsett, dieses Geschichten erzählen im Korsett, das geht mir auch ein bisschen auf den Sack. Also immer dieses, ach ja, entweder alles gut oder alles schlecht und ich weiß nicht. Das, bei Heavy Rain fand ich den Ansatz am besten, wenn nicht sogar bei Fahrenheit, also bei Indigo Prophecy, auch wenn es dann sehr, sehr in Sci-Fi abgedriftet ist und so ein bisschen sehr überspacig war, aber an sich hat mir das so am meisten Laune gemacht, weil du halt auch mal gegen die Zeit und gegen dich selbst ermitteln musstest, was ja auch in Heavy Rain auch der Fall war. Da gab es jetzt, glaube ich, in Detroit nur eine Szene, meine ich, wo du dann bei Kara nochmal hinterher bist, aber das hat mir so ein bisschen Spaß gemacht. Aber hier bei Detroit, wie ihr sagt, es war sehr konstruiert, es war sehr plakativ, es war sehr viel Propaganda und Menschen böse, Androiden gut. Und hätte man viel mehr draus machen können.
Ja. Und Andreas, das Weltding, das Design nimmt einen auch nicht ernst. Gell? Jede Zeitung, die man findet, jeder Nachrichtenkanal, den du einschaltest, es ist nie was dabei, was mal nur Menschen betrifft oder so, sondern wenn dann Sportnachrichten kommen, dann geht's um Androiden im Sport. Wenn du ein Wissenschaftsmagazin findest, dann geht's darum, dass Androiden, es geht immer nur um Androiden und da fühlte ich mich irgendwann wirklich nicht mehr ernst genommen von dem Spiel.
Ja. Mit der Ausnahme der großen weltpolitischen Lage, ne, also dass irgendwie Russland und die USA quasi im Krieg sind und aber dann irgendwie, dass in den USA und in Russland parallel eben die Androiden anscheinend beginnen zu meutern, das wird nur so angerissen, aber das verhindert dann sozusagen diese geopolitische, diese zugespitzte Lage fast irgendwie in den dritten Weltkrieg. Aber klar, das hat natürlich dann auch wieder mit Androiden zu tun, ne? Das stimmt, ja. Ja, und das genau, jeder Fernsehsender, jeder Schnipsel, Nachrichtenschnipsel, irgendwie drei verschiedene CNN-Sender reden tagtäglich irgendwie nur von Androiden, das stimmt, ja. Ja, es ist alles sehr zugespitzt. Seien wir ehrlich, Cage hält sich für einen brillanten Storyteller, für einen brillanten Autoren. Und ich glaube, man kann behaupten, ohne das jetzt zu verleumden, dass er durchaus in seiner prominenten Situation da mit seinem Status etwas beratungsresistent ist. Ich würde mir sehr, er hat eine fantastische Technik entwickelt. Der technologische Unterbau dieses Spiels ist nahezu perfekt und man müsste da nur vernünftige Inhalte reinfüttern und eben auch ein bisschen mehr Subtilität, ein bisschen mehr den Spielern vertrauen, dass es nicht immer den emotionalen Holzhammer und irgendwie schwindelerregende Fallhöhen braucht und Anlehnungen an die schlimmsten Episoden der Menschheitsgeschichte, sondern dass es auch subtiler funktionieren würde. Dann wäre es gut, aber ich befürchte, es liegt an Cage, der sich dann nicht beraten lässt und sich vielleicht niemanden reinholt, der ihm die Geschichten schreibt, weil er glaubt, er kann es doch am besten.
Absolut, ja. Ja, durch den Erfolg natürlich auch. Detroit ist jetzt das verkaufendste Spiel von Quantic Dream. Also der Erfolg gibt ihnen sozusagen dann ja auch recht und dadurch bekommt er natürlich dann auch wieder einen Freifahrtschein von Sony, das nächste Spiel auch wieder zu schreiben.
Aber ganz ehrlich, ich finde das auch geil. Also das ist so dieses, dann macht man eben Spiele salonfähig, weil es halt sich an Film anlehnt und gibt so viele Leute, die akzeptieren Videospiele nur in unserer Kultur und das ist eigentlich der richtige Weg, dass man zeigt, auch Spiele können Emotionen wecken, Spiele können Kunst sein. Ja, ich weiß nicht. Also es ist der richtige Weg, finde ich. Ich hoffe, das werden die weitermachen, Quantic Dream, mit den Spielen.
Ich habe da ganz andere Sachen gehört. Also ich kenne keine Verkaufszahlen, insofern da wisst ihr mehr als ich. Aber ich habe aus relativ verlässlicher Quelle gehört, dass Sony so einen Hals hat auf Cage, weil durch eben diese doch gewisse Selbstüberschätzung und die Beratungsresistenz, er ist deutlich über Budget gegangen, soweit ich weiß, mit Detroit, also dass Detroit allein die Kosten deckt, ist wohl auch noch fraglich. Es besteht also wohl, so höre ich, und es sind alles Gerüchte, gebe ich gerne zu, es besteht tatsächlich wohl ein Risiko, dass Sony dem Studio jetzt den Geldhahn zudreht und diese langjährige Exklusivität mit drei Spielen über eben weit mehr als 10 Jahre beendet. Und das wäre eventuell, wäre das Aus für das Studio. Also es ist nicht Friede, Freude, Eierkuchen zwischen Sony und Quantic Dream. Das gibt es deutliche Gerüchte, dass das so sein wird. Ja,
dann drücke ich
natürlich hängt's an den Verkaufszahlen.
Dann drücke ich die Daumen, dass Quantic Dream ohne David Cage weitermachen darf, was dann vielleicht auch die Arbeitsbedingungen mal ein bisschen lockert. Da gab's ja auch einige böse Gerüchte und Anklagen gegenüber den Macher. Die kann ich aber extern natürlich schlecht beurteilen. Also ich weiß nicht, wie wirklich da die Arbeitszustände sind. Ich war einmal im Studio bei denen, aber habe da auch nur das Motion Capturing gezeigt bekommen und hatte da eine kurze Präsentation. Deswegen lässt sich das von außen natürlich nicht sagen. Die gehen dagegen vor, auch gerichtlich gegen diese Vorwürfe. Aber dass dieses Spiel ohne Crunch existiert, kann ich mir auch nicht vorstellen. Also das ist ein generelles Problem in dieser Branche. Was da Arbeitsstunden reingeflossen sein müssen, das kann ich vorstellen, ja, dass
Geld halt natürlich
Budget ist, weil die Production Values sind so dermaßen hoch in diesem Spiel, da stimmt ja wirklich alles. Also wie du schon gesagt hast, Andreas, technisch ist es nahezu perfekt.
Ja.
Leider teuer erkauft wahrscheinlich, ja.
Für PS4-Niveau definitiv, ja. Also bis da was Neues kommt. Ich meine, das ist wie Naughty Dog, also die holen auch das alles raus aus der Konsole.
Ja, absolut. Ja, ja. Uncharted 4, was war das für ein fantastisches Spiel. Und da hast du ja die immense Bewegungsfreiheit. Also da frage ich mich, wie die das hingekriegt haben. Super Engine.
Ja, der Wahnsinn.
Ganz toll. Ja, ja. Und da hast du auch mal Figuren, ich könnte jetzt eine Stunde über Uncharted 4 schwärmen. Ja.
Ich auch.
Was für geile Figuren, geile Dialoge auch. Also ich kenne kein einziges Spiel, wo die Figuren dir so menschlich erscheinen und natürlich reden und auch die Dialoge so natürlich geschrieben sind.
Eins super. Nur, ich meine, der ist super, super sympathisch, Nate, aber wenn man es mal so betrachtet, ist es ein Massenmörder. Ja. Also du bringst in den Spielen ja wie viele hunderte Leute um?
ja, das stimmt, natürlich. Das ist auch ein bisschen unrealistisch.
Mason, ne? Ist ein Android und hat keine Gefühle. Das ist es vielleicht.
Ja. Oder wir sind Androiden. und spielen hier einfach ohne Skrupel irgendwelche genau. Videospiele.
Also die großen Fragen bei Detroit werden leider nicht geklärt, was Androiden wirklich dann zu Menschen macht. Das sollte man bei diesem Spiel nicht erwarten. Ansonsten hat es mir sehr viel Spaß gemacht, mit euch über dieses Spiel zu sprechen, was ja durchaus auch sehr polarisiert. Ich hoffe, wir konnten ein paar Einblicke geben, ob es ein Spiel für euch ist oder nicht. Ich denke, dass man da einen ganz guten Einblick bekommen hat, welche Sachen gut funktionieren, was vielleicht ein bisschen enttäuscht und dann bedanke ich mich bei dir, lieber Bruger.
Ja, danke, dass ich da sein durfte mal wieder.
Natürlich auch mit dem Hinweis, du hast es ja schon gesagt, auf deinem YouTube-Kanal hast du ein sehr ausführliches Let's Play gemacht.
Ja.
Mit einem, ja, hast du doch, oder? Mit dem perfekten Ende.
Eigenwerbung muss ja nicht. Aber ja, ich bin sehr zufrieden mit dem Ende auf jeden Fall.
Also findet man unter Bruger mit Doppel-U. Und Andreas, du hast im Heute-Plus-Journal darüber berichtet, den kann man auch noch online finden, den verlinke ich natürlich, auch nur ein sehr kurzer Bericht ja. natürlich, klar, aber zumindest auch wichtig, dass Spiele in so, gerade solche Spiele sind ja wahrscheinlich einfacher in der Redaktion durchzubringen, darüber zu berichten, oder? Durch solche...
Ja, grundsätzlich ja, obwohl dann natürlich oft so die Frage ist, naja, wenn du das jetzt so kritisch siehst, warum berichten wir denn dann überhaupt darüber? so, das habe ich früher öfter gehört, diese Kritik an kritischen Berichten. Aber in dem Fall nein, die Heute Plus war sehr dankbar und die freuen sich auch natürlich, denn oft begegne ich gerade im öffentlich-rechtlichen Rundfunk dem Vorwurf, ja Mensch, wenn wir jetzt über ein Videospiel berichten, ist das nicht ein bisschen werblich? Mhm. So, und insofern, wenn wir das dann ein bisschen kritischer betrachten, ist das dann auch wieder willkommen.
Solange es nicht Fortnite kleiner- ist, ist alles gut, glaube ich.
Ja. Ja, der ProSieben Newstime-Bericht aus dem März, der war ja wirklich der Klopfer. Tötungsszenarien, super. kleiner Verweis noch, ich habe auch einen ausführlicheren Artikel auf heute.de geschrieben. Mhm. Wenn du den verlinken magst, da hatte ich ein bisschen mehr Platz.
Wunderbar, dann machen wir das. Dann freue ich mich, dass wir beim nächsten Podcast nicht wieder Jahre verstreichen lassen. Wir müssen ja nicht wieder auf ein Quantic Dream Spiel spielen. Wir sehen uns auf der E3 Präsentation von der Nintendo vielleicht und vielleicht sehen wir uns da schon wieder im Podcast oder hören uns. Würde mich freuen. Vielen Dank euch und wir hören uns am Morgen an dieser Stelle wieder. Macht's gut und jetzt viel Spaß mit Androiden und tausend Wegen, eine Entscheidung zu treffen, ob ihr Hunde oder Katzenbabys ertränken wollt.
Oh nein.
Tschüss.
Ciao.
Tschüss.